Meine Arbeitsgruppe hieß Der Krieg in Afghanistan, Endstation Taliban, Fragezeichen. Ich habe das so verstanden, dass ich zur aktuellen politischen Situation was sagen sollte und habe dann ein paar Thesen von mir gegeben. Meiner Meinung nach haben die Taliban jetzt das Land unter Kontrolle und konsolidieren sich. Es gibt meiner Meinung nach zwar zivilen und auch bewaffneten militärischen Widerstand, aber der ist zu klein und zu zersplittert und ohne internationale Unterstützung, als dass er oder sie, bei den Protesten handelt es sich ja in der ersten Linie um Frauen, das Taliban-Regime auf absehbare Zeit ins Wanken bringen können. Die Machtübernahme der Taliban ist halt mit einer systematischen Entrechtung der Bevölkerung, vor allen Dingen der Mädchen und Frauen, einhergegangen. Weltweit ist die Lage der Mädchen und Frauen in der Art des systematischen Ausschlusses einzigartig und die Menschenrechtssituation hat noch ein paar Mitkonkurrenten, ist aber auch ziemlich am unteren Level. Dann habe ich gesagt, dass wir eigentlich auch viel weniger wissen über das, was in Afghanistan vor sich geht, als noch bis vor einem Jahr, wo ja noch viele Leute da waren, die es auch einigermaßen unabhängig beobachten können. Es ist jetzt sehr schwer, Dinge wirklich festzumachen und dazu trägt auch bei, dass die Taliban trotz ihrer Ankündigung und eigentlich auch ihrer relativ zentralistischen Struktur, meiner Meinung nach zentralistischen Struktur, das Land nicht einheitlich regieren oder beherrschen, wie auch immer man das nennen will, sondern Taliban-Machthaber an verschiedenen Straßenecken Kabuls bis hin zu den verschiedenen Provinzen Dinge so machen, wie sie denken, dass es richtig ist und dass die Taliban-Führung, also sozusagen als politische Richtlinienkompetenz, nur sehr selten Vorgaben macht, die dann wirklich umgesetzt werden. Der krasseste Fall, der ja auch allgemein bekannt ist, ist die Geschichte mit der Nichtwiedereröffnung der staatlichen Mädchenschulen ab Klasse 6. Da ist ja interessanterweise so, dass trotz des Einspruchs des Taliban-Chefs, der halt der Einzelentscheider da ist, in 10 Provinzen immer noch solche Schulen offen sind. Das wäre fast dann schon mal ein positives Beispiel dafür, dass halt sich in so einer ungeordneten Situation Nischen ergeben. Aber man kann sich auch vorstellen oder weiß es, dass in manchen Provinzen, je nach Tagesform der dortigen Taliban-Mächtigen, dann auch Dinge gemacht werden können, die vielleicht viel schlimmer sind als der Durchschnitt. Die Analyse also meiner Kollegen und Kolleginnen ist, dass dahinter nicht unbedingt die Ohnmacht der Taliban-Führung steckt. Und das habe ich, glaube ich, da vorhin in der Diskussion auch gesagt, dass man von ihnen ja auch verlangen kann, wenn sie sich jetzt als auch legitime Machthaber Afghanistans sehen, dass sie dann irgendwann mal Übergriffen ein Ende setzen müssen, also Verfolgung von Leuten, aber dass das halt alles noch so konfus ist, dass man selten sagen kann, stehen da wirklich bestimmte Gruppen mehr als andere im Fokus? Sicher gibt es da Unterschiede, wie systematisch ist das? Ich nehme nur zur Kenntnis, dass in den einschlägigen Menschenrechtsberichten von systematischer Verfolgung bis jetzt nicht steht, obwohl gleichzeitig auch da steht, dass die Situation eben noch nie so schlecht war wie jetzt, was ich ja auch gerade gesagt habe. Also dass es da im Grunde, und dadurch, dass es auch keinen auch von den Taliban gesetzten rechtlichen Rahmen gibt für das, was erlaubt ist, sowohl den Herrschenden als auch den Untertanen sozusagen. Und deswegen eine Atmosphäre der Unsicherheit und der Angst herrscht, in der jeder mehr oder weniger machen kann, was er will. Und die Taliban-Führung greift deswegen nicht ein, weil sie nicht die Einheit der Bewegung, also die Parteilinie, aufs Spiel setzen wollen und auch nicht die, die innerhalb der Taliban-Bewegung anderer Meinung sind, sich da irgendwie öffentlich äußern. Und es gibt immer wieder Aufrufe, wenn wir diskutieren, bitte nur intern. Erinnert mich so an die Zeiten vor 89, in dem Teil der Bundesrepublik damals noch nicht, aus dem ich komme. Und dass man sowas auch ziemlich lange durchhalten kann, um mal über Perspektiven zu sprechen. Also so eine Parteilinie, Leute auf Parteilinie zu halten, ohne dass es da zu größeren Tumulten kommt. Und dann kam die Diskussion, dann bin ich darauf hingewiesen worden, dass ich hätte ja auch mal was zur sozialökonomischen Lage sagen müssen. Die ist natürlich auch ganz finster. Und da gibt es eine multiple Krise. Einmal natürlich diese menschenrechtliche, ins ökonomische übergreifende Krise, die dadurch entstanden ist, dass die Taliban die Macht übernommen haben und als Reaktion die bisherigen Geberstaaten Afghanistans, die das Land zu jedenfalls mehr als zur Hälfte, manche sagen bis zu 90% ökonomisch am Laufen gehalten haben, halt ihre Zahlungen eingestellt haben und dass da bestimmte Strukturen, die aus diesen Geldern bezahlt worden sind, gerade im Gesundheitssystem, teilweise auch das Bildungssystem, eben zusammengebrochen sind, dass durch die Verdrängung der Frauen aus der Arbeit, jeweils in den öffentlichen Stellen, natürlich auch Familieneinkommen unter Druck geraten sind und dass so die Zahlen, denen ich glaube, die Zahl der Leute, die unter der Armutsgrenze lebt in Afghanistan von ungefähr 2/3 zu Zeiten vor der Taliban-Machtübernahme jetzt auf 97% nach UN. Also im Grunde leben alle mit ein paar Ausnahmen unter der Armutsgrenze. Das ist natürlich ganz schlimm und dann wird das Ganze noch dadurch verschärft, dass selbst wenn es nicht Taliban gäbe und es nicht die 40 Jahre Krieg gegeben hätte, Afghanistan nach UN-Angaben das von der Klimakatastrophe am sechststärksten betroffene Land der Welt ist und sein wird. Und dass sich zum Beispiel die Temperaturen in Afghanistan in den nächsten Jahrzehnten nach den verschiedenen Prognosen, die es da gibt, jeweils überdurchschnittlich höher entwickeln werden, als das für den Weltdurchschnitt ist. Das hat natürlich konkrete Auswirkungen auf die Lebenssituation. Also wir hätten auch ohne Krieg sehr viele Flüchtlinge und wer Afghanistan ein bisschen kennt. Ich habe mich damals erschrocken, als ich Anfang der 80er Jahre nach Herat kam und da schon riesen Flüchtlingslager waren. Nicht nur, weil Krieg war, sondern weil das bisschen, was da aus dem Boden kam, überhaupt nicht mehr zur Selbstversorgung ausgereicht hat. Und die bis heute noch in diesen Lagern da leben, die so ähnlich wie die palästinensischen Flüchtlingslager inzwischen so Stadtteile geworden sind. Also diese multiplen Krisen.
Herzlichen Dank.